Was darf sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem Promi-Biss. Was darf sein?
Finally, we are back mit Was darf sein? Felix müssen rein. Und zwar Staffel 2. Das fällt zum einen dadurch auf, dass es ein neues Logo gibt. Und zum anderen wird es weiterhin dadurch auffallen, dass die Folgen jetzt alle 2 Wochen kommen. Und diese erste Folge geht gerade richtig steil los mit 90 Minuten reiner Unterhaltung. Und zwar mit Mascha Sedgwick bzw. Maria Astor, aber doch eher bekannt unter Mascha. Mascha ist eine Influencerin, / Content Creator. Und man kennt sie sehr wahrscheinlich von Instagram. Aber was ich auch gelernt habe, einmal Info vorab, über Pinterest. Und zwar hat sie da sage und schreibe 6 Millionen FollowerInnen. Ich habe mir sagen lassen, das ist für Pinterest eine ganze Menge, wenn es um Interieur geht oder auch generell. Mit Mascha habe ich ungefähr die ganze Klaviatur der gesellschaftlichen Themen einmal durchgespielt. Und zwar geht's los, dass wir Politik reden. Also was passiert gerade? Was ist da draußen eigentlich los? Tauschen uns dahingehend ein bisschen aus. Das Thema Hate Speech kommt auch vor. Wir sprechen über ihren nicht mehr existierenden Podcast Matcha Latte, der ja 2017/18 zu den erfolgreichsten deutschen Podcast-Formaten gehörte. Wir sprechen über Podcasts generell, was sehr viel Spaß gemacht hat. Natürlich das ganze Gespräch, aber auch unsere neue Sparte, das Google Game. Da kommen ein paar interessante Dinger raus. Wir sprechen über Tinder, Bumble und Co. Und Fun Fact, sowohl Mascha als auch ich haben unsere jeweiligen PartnerInnen über eine solche Online-Plattform, aka Tinder, kennengelernt. Also, 90 Minuten, wirklich spaßige Unterhaltung, sowohl schöne als auch sehr ernste Themen. Ich wünsche euch viel Spaß. Schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns einen Kommentar, bewertet uns und yes, für Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Viel Spaß. Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel. Was darf sein? Feelings müssen rein. Und ich habe, jetzt sagt man ja eigentlich, ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Natürlich sind alle Gäste ganz besonders, aber diese Gästin umso mehr. Und zwar habe ich sage jetzt nicht ihren Künstlernamen, Maria Astor heute hier. Hallo Maria aka Mascha.
Hallo, ja, das ist auch vollkommen in Ordnung. Richtig wäre gewesen, also wenn man es mal aussprechen möchte, ist Mascha Sedgwick.
Ja. Okay, ich habe nämlich auch eine so der ersten Fragen, weil das habe ich mich zum Beispiel gefragt, als wir uns kennengelernt haben und auch, ich lasse mal die Hosen runter und auch bis heute. Soll man dich Mascha nennen oder Maria? Das weiß ich bis heute nicht.
Ich bin jedes Mal auch total überrascht, dass Leute mich das immer noch fragen, ehrlich gesagt, weil ja, natürlich möchte ich Mascha genannt werden.
Okay.
Sonst würde ich, glaube ich, das Maria Astor noch mal viel mehr in den Vordergrund stellen. Aber das mache ich ja halt eben nicht, weil, ich weiß auch nicht, ich finde der Name Maria irgendwie, er passt nicht so richtig zu mir.
Ja. Okay, verstehe. Für die dich jetzt nicht zuordnen können und die vielleicht, ich sag mal, nicht aus so einer gewissen Bubble kommen, erzähl doch einfach mal, wer du bist und was du so machst in deinem Leben.
Das kann ich gerne tun. Also, du hast mich ja schon mal zumindest mit meinem Namen eingeführt, Mascha. Mhm. Ich lebe in Berlin, ich bin 32 Jahre alt und wer mich kennt, der wird mich wahrscheinlich als Influencerin kennen. Ich habe selbst auch ein Podcast. Ansonsten bin ich auf Instagram unterwegs und hatte früher mal auch einen Blog. Den habe ich zwar immer noch, aber das Thema Bloggen ist ja jetzt nicht mehr ganz so 2021. Und ansonsten sehe ich mich auch ja als Gründungsmitglied von Hey Aima, einem eher politischeren Format. Genau.
Ja, habe ich übrigens auch abonniert. Und jeden Sonntag kommt das ja per Newsletter ins Postfach und ist auf jeden Fall deutlich eine sehr, sehr deutliche Sprache, auch sehr, sehr gesellschaftskritisch, kann man ja auch sagen. Du hast es gerade gesagt, das Thema Influencer. Ich frag mich immer, bist du Influencer oder Content Creator? Da scheiden sich am Wording ja die Meinungen.
Ja, also ich glaube an sich eher Content Creator, aber weil die meisten Menschen damit nicht so viel anfangen können, bleibe ich meistens bei Influencerin. Also mein Ego ist jetzt nicht so fragil, dass ich mich jetzt an diesem Begriff aufhänge. Insofern ist das für mich auch in Ordnung, wenn Leute Influencerin sagen, einfach ja, der Einfachheit wegen. Aber ansonsten mit Content Creator bin ich auch super happy. Aber ich bestehe da jetzt nicht drauf oder bin dann sauer, wenn jemand Influencerin sagt oder sowas.
Okay, nee, das ist gut. Ja, da hat man ja auch schon das eine oder auch das andere. Also ich persönlich habe das schon in hitzigen Diskussionen erlebt, wo das da auseinanderging. Ja, also nicht hitzig, aber dynamisch.
Mit anderen Influencerinnen bzw. Content-Creatorinnen.
Ja, genau. Ja, genau. Also aber auch Leuten, die ich sag mal in dem Umfeld tätig sind, wo das dann auch mal, also ich persönlich, ich meine, mir ist das Wumpe, ob es jetzt ein Content Creator in ist oder Influencer in, aber das ist schon, ich fand schon ganz spannend, dass das manchmal für so dynamische Dialoge gesorgt hat. Das fand ich immer sehr, sehr interessant. Aber bevor du, also du bist jetzt in Berlin, man kennt dich aus dem Thema Blog, so warst du schon immer in Berlin? Also war der Blog das Erste, das du gemacht hast?
Na, ganz, also nicht ganz, aber fast. Nein, ich habe tatsächlich letztens herausgefunden, dass ich schon mehr als die Hälfte meines Lebens auf Social Media aktiv bin. Und das ist doch mal wirklich, ja,
Early
also das
Adopterin
ist mal
quasi.
Wirklich erstaunlich. Für andere ist es selbstverständlich, also für die jüngere Generation ist das sicherlich selbstverständlich. Für mich ist es immer noch kaum zu glauben, aber ja, tatsächlich bei dem Thema Blog war ich schon sehr, sehr früh dran. Aber ja, um kurz zu meiner Herkunft zu kommen, ich lebe und liebe in Berlin seit 2012 und vorher habe ich in Köln gewohnt und davor ganz kurz im Wuppertal, davor in Dortmund und geboren bin ich in Kischinjow, in der ehemaligen Sowjetrepublik,
ja.
In der ehemaligen UdSSR, genau.
Ah, okay, also quasi
bin aber in
Ruhrgebiet.
Dortmund aufgewachsen,
okay, ja.
Genau,
ja.
Und bin von NRW nach Berlin gezogen und muss auch zugeben, ich habe es auch keine Sekunde bereut.
Nee, ist, wenn du jetzt mal so, ich sag mal, Dortmund und Berlin vergleichst, ist also ein ungleicher Kampf.
Kommt drauf an, wen du fragst, sicherlich. Aber wenn du mich fragst, selbstverständlich. Aber wie gesagt, ich glaube, gibt es auch Lokalpatrioten, die, ja, die werden das sicherlich anders sehen.
Ja, verstehe. Und in Berlin, wenn du heute durch die Straßen gehst in Berlin, erkennen dich Leute und sprechen dich an?
Also erkennen möglich, aber ansprechen eher selten. Also hin und wieder bekomme ich so Nachrichten nach dem Motto, ja, ich habe dich gerade hier oder da oder beim Laufen oder wo auch immer gesehen und wollte dich nicht stören, was ja auch vollkommen okay ist und was ich auch so nachvollziehen kann als Gedankengang. Ich glaube, mir wird es wahrscheinlich auch ähnlich gehen. Aber ich würde generell sagen, dass Berlin da einfach so ein bisschen entspannter ist. Also ich habe eh nicht das Gefühl, dass Leute hier einen groß ansprechen oder irgendwie einen Fan-Moment haben oder sonst irgendwie. Also selbst wenn du sehr prominent bist, kannst du hier eigentlich ja in Ruhe durch die Straßen gehen, ohne dass die Leute nach Autogrammen oder sonst irgendwas oder weiß ich nicht, dich generell ansprechen oder Selfies wollen oder sonst irgendwie was. Also es kommt häufiger vor, wenn ich beispielsweise auf einer Messe bin oder irgendwo, wo ich dann auch tatsächlich als Person auftrete, bei einem Meet und Greet oder sowas zum Beispiel. Das liegt wahrscheinlich auch in der Natur der Sache. Aber wenn man sich sozusagen verfügbar zeigt, dann trifft das eher zu. Ja, das Unangenehmste ist halt wirklich, wenn ich irgendwie in die Sauna gehe oder also so ins Verbali oder sowas, falls ihr das was sagt, und ich danach eine Nachricht bekomme. Ja. Das ist mir dann schon ein bisschen unangenehm. Da bin ich auch froh, dass es dort zumindest im letzten Jahr, im Corona-Jahr, gab es da eine Maskenpflicht.
Das Das stelle ich mir, ja. Oh, das stelle ich mir auch gerade maximal unangenehm vor. Bist du in der Sauna und willst entspannen und dann triffst du da irgendwen oder der dich aus dem Netz kennt oder von Insta kennt oder von deinem Blog kennt. Wer ist denn deine Zielgruppe? Also wenn du schon so ein Early Adopter bist, sind die mit dir gewachsen oder sind das jetzt andere Leute, die dir folgen und mit dir da am Start sind auf Instagram und den ganzen Kanälen?
Ich glaube ganz grundsätzlich, also was heißt ich glaube, ganz grundsätzlich sind es tendenziell eher Frauen, auch tendenziell auch eher in meinem Alter, also nicht wesentlich jünger, aber auch jetzt nicht deutlich älter, die halt aber an ähnlichen Themen einfach interessiert sind, also eben auch an leichten Themen, aber auch genauso an politischen Themen. Und ich habe halt auch viele Followerinnen von früher, die mir dann schreiben, ja, ich begleite dich schon seit 10 Jahren oder so. Und das finde ich dann natürlich besonders schön, wenn man irgendwie zusammen ja groß wird, erwachsen wird, wenn ich auch so eine ja Konstante so ein bisschen auch in ihrem Leben bin, so wie meine Community es ja auch für mich ist. Aber ansonsten bekomme ich auch viele Nachrichten, ja, also ich mag ja deine Modeposts nicht so gerne, aber das, was du politisch schreibst, finde ich cool oder auch andersrum so. Ja, also mit deinen politischen Themen kann ich nicht immer so viel anfangen, aber ich finde deinen Stil total schön. Und ja, ich versuche so ein bisschen auch eine Brücke zu bauen für beide Themen auf meinem Kanal oder auf meinen Kanälen, einfach weil mich selbst ja auch beides interessiert und ich es auch überhaupt nicht einsehe, warum ich mich da festlegen muss, weil ich würde sagen, da spiegele ich wahrscheinlich auch nur den, ja, die ganz normale Frau wieder, die ja auch mehrere Interessen haben kann.
Du zeigst dich jetzt auch gerade in der Corona-Zeit auch schon sehr, sehr offen, was deine Gefühle angeht, ne? Also da ist ja nicht immer alles glossy und tralala und da ist was Neues und hier und da und jetzt eine super Bowl und jetzt eine leckere Bowl, sondern du lässt deine FollowerInnen ja schon an deinen Gefühlen teilhaben. Hat sich das auch geändert, im Vergleich zu deiner Vergangenheit? Also warst du schon immer so offen mit deinen Emotionen?
Das auf jeden Fall. Ich würde fast eher sagen, dass es zwischendurch wieder weniger geworden ist und ich aber auch wieder versuche, dahin zurückzufinden. Also als ich angefangen habe, da war ich extrem offen und extrem transparent, wie es dann halt manchmal ist. Man zeigt sich verletzlich, man wird angegriffen, man hat Hater etc. Und daraufhin habe ich mich, glaube ich, ein bisschen mehr verschlossen und bin eigentlich jetzt aber auch wieder auf dem Weg zu meinem ursprünglichen Ich, wo ich ja unfassbar viel geteilt habe. Und für mich fühlt sich das auch ehrlich gesagt relativ ja natürlich an. Also ich habe, glaube ich, nicht so die Barriere, mit meinen Gefühlen offen umzugehen und sie auch einzuordnen. Das Einzige, was sich natürlich im Vergleich zu früher geändert hat, ist einerseits meine Kommunikation und auch meine Sprache. Also wenn ich ja Dinge formuliere, dann passe ich halt natürlich auch schon viel mehr auf, wie ich sie formuliere. Also ich finde, man kann ja häufig denselben Gedankengang einfach unterschiedlich ja verpacken, dass man weniger Angriffsfläche zum Beispiel bietet oder dass man sich dann direkt von vornherein verletzlich zeigt oder auch zeigt, dass man möglicherweise jetzt auch nicht richtig liegt und dass man dafür auch keine Garantie geben kann oder was auch immer. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass sich meine Kommunikation extrem verändert hat.
Ja. Gibt es denn, du hast gerade gesagt, so das Thema Hater, merkst du, also zum Beispiel das, was ich so mitbekomme oder das, was auch andere Influencer oder Content Creator teilen, ist, je mehr man sich gerade in dieses Thema Politik rein wagt und auch kritisch hinterfragt, desto mehr wird man ja auch, ich weiß nicht, ob angefeindet das richtige Wort ist, aber desto mehr destruktives Feedback bekommt man ja auch. Wie ist das bei dir? Also wie ist das Feedback auf deinen politischen Content oder auf deinen auf deine Meinungsäußerung zu dem Thema Politik und die diversen Bereiche da?
Also ich kann natürlich keinen direkten Vergleich ziehen, weil ich kenne ja jetzt nur, ich sag mal, meinen Kanal und meine Seite. Man bekommt es halt teilweise so ein bisschen von KollegInnen mit, womit die so zu kämpfen haben. Aber auf meinem Kanal hält sich das tatsächlich so in Grenzen. Ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, dass ich Hatern gar keinen Raum gebe. Also wenn ich sehe, ah, da schreibt mir irgendwer unkonstruktive Kritik oder Kritik, die ich aus welchem Grund auch immer nicht annehmen kann oder nicht annehmen will, dann häufig reagiere ich da gar nicht erst da drauf. Also dann ignoriere ich es einfach, block ich oder schränke die Möglichkeiten ein. Aber dadurch, dass ich Hatern wirklich keinen Millimeter Platz gebe, habe ich auch das Gefühl, hält sich auch das Thema Hater grundsätzlich bei mir auch in Grenzen. Und wie gesagt, auch hier kommt das Thema Kommunikation auch irgendwie mit ins Spiel. Ich glaube, vieles hängt damit zusammen, wie du kommunizierst oder wie du deine politischen Aussagen tätigst und wie du die Leute mitnimmst und ihnen auch deine Position auch klar machst. Und wenn du das halt sehr radikal machst mit einem Finger nach oben und versuchst die Leute so sehr offensiv zu belehren, dann stößt man halt häufig eben auf eine extreme Gegenreaktion. Und ich will jetzt nicht sagen, ich fasse die Leute mit Samthandschuhen an, überhaupt nicht oder auch die Themen nicht. Ich glaube, ich kann schon sehr klar meine Meinung ausdrücken, aber ich versuche sie auch deutlich zu kennzeichnen, dass sie eben auch aus meiner Perspektive ist und warum ich so denke und was mich dazu verleitet hat. Und wenn es besonders heikel wird, dann halt eben auch Quellen hinzuliefere, die mich in meinen Aussagen einfach bestärken. Also ich glaube, gerade wenn man sich vor allem auch politisch oder gesellschaftlich positioniert, sollte man sich halt vorher mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben und auch die Pros und Kontras auch so ein bisschen kennen. Und da jetzt nicht sofort impulsiv drauf losschießen. Was ja auch natürlich auch schwierig ist, angesichts dessen, dass manche Themen dann natürlich auch sofort bespielt werden. Also natürlich gerade bei Nachrichten oder sowas erfolgt ja eine fast schon sofortige Reaktion der Social Media Community. Und da möchte man natürlich einerseits Vorreiter sein, andererseits will man da ja auch keinen Quatsch erzählen. Und ja, deswegen, also es ist für mich so, dass ich einerseits stark versuche, mehrere Meinungen mit einzubinden und meine quasi daraus resultierend auch zu verlauten. Und wie gesagt, also das mit den Hatern, das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Ich habe immer das Gefühl, dass Hater, weißt du, wenn du denen auch nur ein Spalt breit die Tür öffnest, dann treten sie dir diese Tür ein. Und deswegen gar nicht erst aufmachen.
Das wäre auch mein Gedanke, aber es gibt ja Kolleginnen von dir, die das, also die das eben auch in die andere Richtung fahren, die eben dieses Haten sehr ausführlich thematisieren. Und ich persönlich bin da auch immer so hin und her gerissen, weil auf der einen Seite, glaube ich, könnte ich mir denken, dass es wichtig ist, das auch zu zeigen, wie viel Bullshit da eigentlich auch kommt. Auf der anderen Seite bin ich aber auch total bei dir und denke halt auch, je mehr Platz du denen gibst, desto mehr Wind gibt das denen ja unter deren, wie ist das Sprichwort? Oh Gott, unter deren Flügel.
Aber.
dass die da irgendwie denken, geil, ich krieg Aufmerksamkeit, das lohnt sich irgendwie.
Aber warum denkst du, geben viele meiner KollegInnen den Hatern so viel Raum?
Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht um den Druck irgendwie oder um zu zeigen, wie schwierig es ist. Denn ich glaube, man unterschätzt das auch gerade als nicht öffentlich exponierte Person, unterschätzt man, glaube ich, ganz oft, was da eigentlich auf exponierte Persönlichkeiten einprasselt und das eben nicht alles nur glossy ist. Ich kann es dir nicht sagen. Warum denkst du denn, dass sie den Raum geben?
Ich kann natürlich auch nur vermuten, aber zum einen ist es sicherlich so, dass, wie du schon sagtest, dass man versucht auch zu zeigen, womit man ebenfalls auch konfrontiert ist, also was für Shit dann einfach kommt. Zum anderen ist es ja dann auch vielleicht ein ganz gutes Gefühl, wenn dir jetzt zum Beispiel ein Hater ein schlechtes Gefühl gegeben hat und du gehst offen mit deiner Community damit um, zeigst diese Kritik, dann bekommst du ja auch ja viele positive Nachrichten, viele liebe Worte, viele Kommentare, die sagen, das ist doch Quatsch, weißt du, das ist ja auch, das hat ja einen super aufbauenden Charakter. Aber es ist halt eher dann so ein kurzfristiges Gefühl leider, weil dann warten auch schon die nächsten Hater, die sagen, ja geil, jetzt kann ich da nochmal rein.
Oh, ich stelle mir das auch wahnsinnig schwer vor, ey.
Genau, es ist halt total schwierig, auch für sich abzuwägen und natürlich bringt das auch mehr Engagement, ne? Also du schaffst dadurch noch eine engere Bindung, von dir zur Community und andersherum, auch weil teilweise ja auch deine Follower dich ja dann auch verteidigen und in Schutz nehmen. Das sorgt ja für eine engere Bindung. Also es ist, ich will da jetzt kein Kalkül voraussetzen oder sonst irgendwas. Ich glaube, es ist einfach eine emotionale Reaktion und ja. Aber ich frage mich wirklich, wie zielführend das ist.
Ja, ich find's auch schwer. Du hast gerade schon gesagt, so das Thema Hater und wen ich persönlich hate, ist die AfD. Die hatten ja jetzt ihren Parteitag am Wochenende. Das Thema Politik nimmt ja auch sehr viel Raum ein, auch bei, du hast euer Projekt schon am Anfang genannt, Hey Armer. Ist eigentlich ausgesprochen Hey Armer oder Hey Ama? Oder Hey Armer?
Auch bei uns im Team gibt es da Unstimmigkeiten.
Ah, super. Natürlich gut. Wie sprichst du es aus oder wie würdest du es aussprechen wollen?
Ich stehe damit immer alleine mit meinem Hey Aimer. Aber auch weil das Hey auch eigentlich gar nicht mit da reingehört. Eigentlich ist es nur Aimer und es steht für. Also wir finden, es klingt ein bisschen wie ein Name, wie eine persönliche Assistentin, die dir ins Ohr Informationen flüstert.
Okay.
Ja. Genau, so ein bisschen wie Siri.
Siri ist angegangen. Nein, stopp. So, ist aus.
Es ist trotzdem einfach nur eine Abkürzung für Ask Me Anything.
Smartes Wortfindungs-Game auf jeden Fall. Das Thema Politik, wenn wir jetzt mal auf dieses Jahr gucken. Es ist ja wirklich meiner Einschätzung nach eines der wichtigsten Wahljahre gefühlt der letzten Jahrzehnte, kann man fast sagen. Wie ist dein... Ganz offene Frage, so wie ist dein Blick auf die aktuelle politische Lage, Superwahljahr, Corona, etc.?
Okay, da muss ich kurz mal nachdenken und ausholen. Ich glaube, wir stehen vor einer solchen immensen Veränderung, wie wir sie, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt, glaube ich, gar nicht wirklich begreifen können. Also vor allem letztes Jahr und dieses Jahr sehe ich wirklich so als Epochenwechsel, als eine Zeit, also vorletztes Jahr, 2019, ist wirklich für mich ein Zeitraum einfach vorbeigegangen und 2020 hat für mich ein komplett neues Zeitalter begonnen. Und ich finde, das merkt man halt an so vielen Stellen, es gibt so viele Veränderungen. Ich glaube, Corona hat uns einerseits gezeigt, wie vulnerabel unsere Welt ist und unsere Erde, unser Planet, aber auch unsere Gesellschaften. Gleichzeitig, du hast es schon angesprochen, vieles geht ganz automatisch zu Ende. Also eben dieses super Wahljahr, letztes Jahr auch in Amerika, dieses Jahr in Deutschland. Und wir legen quasi neue Leitplanken für unsere Zukunft fest. Und ich glaube, das wird jetzt dieses Jahr wirklich sehr entscheidend werden, in welche Richtung wir uns fortbewegen. Nach 16 Jahren Merkel, also Hut ab für ihre Arbeit, alles Mögliche, aber nichtsdestotrotz muss man ja sagen, in den letzten 16 Jahren ist sehr, sehr wenig passiert. Und dass Merkel geht, klar, angesichts der Tatsache, dass die Konkurrenz jetzt nicht so großartig ist, habe ich trotzdem Hoffnung, dass wir uns, dass wir zumindest eine Chance haben, uns auf ein besseres Zeitalter vielleicht einzustellen. Gleichzeitig habe ich auch extreme Angst. Und ich glaube, die ist auch berechtigt und ich glaube, sie ist super wichtig und ich glaube, Angst wird auch in Zukunft, und zwar Angst vor negativen Veränderungen, also sowohl vor einer Radikalisierung der Gesellschaft, also hin weiter zum Recht, hin weiter Richtung rechts, als auch dem Klimawandel oder der nächsten Pandemie. Das wird alles in Zukunft nochmal viel, viel extremer werden, eine viel größere Rolle spielen. Und es ist wichtig, dass wir jetzt quasi lernen, damit umzugehen. Und Corona war dann nur der Brandbeschleuniger. Also ganz unabhängig davon hat Corona uns einfach gezeigt, wo unsere Schwächen liegen. Und sie liegen im Gesundheitssystem, sie liegen im Lohnsteuersystem, also in der auch in der Arm-und-Reich-Schere. Sie liegen vor allem auch in der Klimapolitik. Sie liegen darin, dass vielleicht auch einfach Menschen Entscheidungen treffen, die sie vielleicht einfach dass Menschen einfach an der Macht sind, die falsche Entscheidungen treffen, keine angemessene Entscheidung treffen. Wir sehen die Schwächen in der Digitalisierung und ich habe selbstverständlich auch Angst, dass wir als Europa auch abgehängt werden, ohne es unbedingt so richtig zu merken. Also wenn man jetzt irgendwie nach Asien schaut beispielsweise, was da schon möglich ist, wie dort die Infrastruktur funktioniert, Kommunikation, alles Mögliche. Und dass wir hier in Deutschland versuchen, den Fortschritt einzuholen, aber eigentlich schon viel zu spät sind und es gar nicht so richtig merken, dass wir längst abgehängt wurden. Und das sind jetzt einfach grobe Gedanken, die ich jetzt mal ganz, ganz grob einfach auch mit dir teile. Also ein bisschen wie bei so einer Mindmap, wo ich jetzt einfach ganz viel in den Raum gestreut habe. Aber das sind natürlich alles Gedanken, die mir dann in dem Moment einfach einfallen, wenn wir eben darüber sprechen. Und ich glaube, es gibt auf jeden Fall diese positive Seite, dass es vielleicht dann doch noch möglich ist, die Kurve zu bekommen, also was den Planeten angeht, was unseren Fortschritt angeht. Aber es muss jetzt passieren, es muss schnell passieren und man darf halt eben nicht mehr so lange zögern.
Ja, ich find's auch tricky. Hast du einen Favoriten fürs Bundeskanzleramt oder eine Favoritin?
Ich finde alle so ein bisschen schwierig, aber wenn wir von FavoritInnen reden, dann hätte ich tatsächlich eine Favoritin. Also mit Annalena Baerbock könnte ich mir schon einen Wandel vorstellen. Außerdem finde ich, ja, Mann als Kanzler,
ich finde das auch so abgedroschen, ne? Ich muss auch sagen, ich muss dazu sagen, kleiner Disclaimer, ich bin Mitglied in der SPD.
Okay. Also Olaf Scholz wäre deine Wahl.
Möchte ich jetzt nicht sagen. das gibt ja ein großes Potpourri an Möglichkeiten. Und das Lustige ist, ich hatte bisher nur FDP-Politiker hier. Ich hatte noch keinen aus der SPD. Ich hatte bisher nur den Christopher Vogt, Fraktionsvorsitzender, und den Bernd Buchholz. Aber noch keinen aus anderen Parteien. Ich habe Friedrich Merz mal angefragt, weil man muss sich ja natürlich auch mal außerhalb der eigenen Komfortzone bewegen. Da kam aber das...
Aber auch so weit außen?
Ja. Also wirklich, ernsthaft. Also viel, viel, viel schlimmer geht's gar nicht. Schlimmer ist halt auch das falsche Wort, aber ich habe mir gedacht, komm, kannst mal anfragen. Und dann kam natürlich eine Absage, wen ich sehr spannend finde und auch angefragt habe, ist Fabio De Masi von Die Linke, der gerade im Wirecard-U-Ausschuss sitzt und das mit begleitet, der jetzt auch aufhört. Ich finde das zum Beispiel, Thema Politik, finde ich persönlich, das ist ein mega smarten Move. Warum machen das nicht mehr Leute so? Wenn man merkt, man will oder kann aus diversen Gründen nicht mehr, sich eben nicht so an die Macht zu klammern, sondern auch im besten Alter, also irgendwo zwischen 30 und 50 zu sagen, nee, ich kann jetzt nicht mehr mein Mandat erfüllen, also ich kann nicht mehr das machen, wofür ich gewählt worden bin, ich höre jetzt auf, finde ich halt einen geilen Move. So, und das zollt mir echt Respekt ab. Aber es hängen noch so viele an ihren Mandaten und hängen da über 40 Jahre im Parlament, so, oh, das ist ganz schlimm. Aber wie gesagt, Friedrich Merz fände ich ganz spannend, mit dem mal zu sprechen, einfach nur, um mal zu gucken, ist der wirklich so kacke? Oder ist das irgendwie, kommt das nur falsch an bei mir? Ich finde es einfach auch schwierig. Und ich fände auch eine Annalena Baerbock.
Musst du dann mal berichten, wenn du ihn dann mal gesprochen hast, ob. Also ich habe eine ganz starke Tendenz zu, auf jeden Fall ist der so kacke.
Ja, ich glaube auch, aber man muss ja auch mal unvoreingenommen und auch jedem Menschen eine Chance geben. Wenn man die nicht kennt, das ist ja auch immer so, ne, dieses Vorurteil und klar, was der, also sind die Moves mal zusammengefasst, wird erst von Frau Kramp-Karrenbauer in Hamburg geschlagen, will dann keine Basisarbeit machen, zieht sich zurück, dann gibt es die Möglichkeit, nochmal einen Big Shot zu landen, stellt sich nochmal zur Wahl, wird nochmal ordentlich wegrasiert, Und also da ging es halt nur ums Bundeskanzler, ist eine Vermutung, ist nicht belegt, aber es hat, da ging es halt nur um Macht und in Macht kann man, glaube ich, auch im Aufsichtsrat von BlackRock haben. So. Aber ich finde den Mann auch wahnsinnig schwierig. Mit wem ich zum Beispiel gar nicht sprechen würde, ist mit irgendeinem Politiker, einer Politikerin der AfD. Das ist zum Beispiel mein rotes Tuch, wo ich auch sage, nee, auf keinen Fall. Wie ist das bei dir? Würdest du, wenn du mit den Parteien sprechen würdest, oder wäre ein Interview mit einem AfD oder einer AfD-Politikerin für dich denkbar?
Ich glaube, bei der AfD handle ich es so ein bisschen wie mit den Hatern.
Okay, kein Millimeter Platz.
Kein Millimeter Platz gebe ich denen. Und wenn ich es irgendwie vermeiden kann, dann werden die auch nirgendwo erwähnt oder ich reg mich auch, also am besten sie existieren gar nicht. Und ich bin der Überzeugung, je weniger Raum man ihnen lässt, desto besser für die Gesellschaft und desto weniger haben die auch die Möglichkeit, weiß ich nicht, ihr rechtsradikales Buch
irgendwo
noch zu
platzieren. Auf jeden Fall. Hast du das mitbekommen jetzt am Wochenende? Da haben sich auch Olli Schulz und Jan Böhmermann drüber amüsiert bei Fest und Flauschig. Die hatten jetzt am Wochenende, also die AfD-Bundesparteitag und wie einfach Beatrix von Storch, also wie amateurhaft die einfach, ich habe es mir auch angeguckt, auf diesem Bundesparteitag rumgehüpft sind und irgendwie über Sachen abgesprochen haben oder abgestimmt haben, die keiner gelesen hat, wo dann irgendwie ein Beschluss war, keine Ausländer mit einem Vermögen von unter 5 Millionen Euro dürfen nach Deutschland, also dann Rügen verteilt, die haben sich so lächerlich gemacht. Eigentlich muss man das den Leuten mal zeigen und sagen so, guckt euch das mal an und dann schaut mal, was für eine Protestpartei das ist und wie großartig die das machen. Selber kein Plan, also wirklich gruselig. Die Leute sind gruselig, finde es ganz absurd. Aber ich wohne ja ein bisschen ländlicher, hier zum Beispiel so in den Kreistagen, da ist schon so ein Trend, also jetzt kein, nee, Trend ist zu viel, aber ich finde es halt so schade, dass so viele Leute, dass relativ viele Leute sich davon beeindrucken lassen. Von diesem Bullshit-Bingo und diesem, wir haben ganz einfache Lösungen und warum denkst du, zieht das relativ viele Leute irgendwie in ihren Bann? Also warum haben die denn diese zweistelligen Umfragewerte, wenn heute Bundestagswahl wäre, dann wäre die bei 10%. Woher denkst du, kommt das?
Also ich bin halt, ist keine Politikexpertin. Ich kann dir quasi nur meine eigene Meinung wiedergeben. Und meiner persönlichen Einschätzung nach hat das sicherlich damit zu tun, dass sie natürlich sehr populistische Aussagen treffen, die für Menschen einfach und verständlich sind. Also sie machen sie gestalten ihre Werbeprogramme sehr, sehr einfach, sehr, sehr populistisch, bewegen sich tendenziell immer am rechten Rand, womit sie dann natürlich auch so eine ganz spezielle Gruppe an Menschen auch ansprechen, die, glaube ich, auch wo man auch sagen muss, da gibt es einfach viel mehr, als man denkt, die so denken. Also offensichtlich ist es ja so. Und die haben natürlich auch viele Vertreter, gerade auf dem Land, wo sie sich ja auch Mühe geben, auch die Menschen irgendwie abzuholen, die mitzunehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch ja in gewisser Weise zum Erfolg führt, weil die traditionellen Parteien für viele nicht mehr so richtig greifbar und auch nicht mehr so richtig glaubwürdig vielleicht auch sind und ja teilweise vielleicht auch ein bisschen elitär rüberkommen. Und da ja, ist die AfD natürlich genau andersrum. Und ich kann mir vorstellen, dass das sicherlich auch viel damit zu tun hat. Und das ja auch nicht unterschätzen. Also diese einfachen Aussagen sind ja auch für viele, also nicht jeder hat ja so einen hohen Bildungsgrad.
Ja.
Und das, was sie fordern, das ist natürlich nicht umsetzbar. Ja, also man sagt, nicht. Ja, wir wollen wieder die D-Mark zurückhaben und aus der EU austreten. Also das ist halt...
Weg mit der Maskenpflicht.
Das ist, ja, es ist halt einfach absolut fahrlässig, absolut dumm, aber durch sowas bekommen sie die Leute dann halt, weil die lesen sich dann diese, die lesen sich dann diesen Punkt vor, die lesen sich dann diesen Punkt durch, überlegen, ah ja, ich habe auch gar keinen Bock mehr auf die Maske, so, dann wähle ich die halt und denken halt keinen Schritt weiter. Ich will damit jetzt nicht direkt sagen, dass Menschen, die die AfD wählen, dumm sind, aber ich habe schon das Gefühl, dass man vielleicht manche Dinge nicht zu Ende denkt als AfD-Wähler oder nicht in einer in einer langfristigen Konsequenz zu Ende denkt. Das sehe ich schon als Problem. Andersrum muss man auch sagen, dass viele AfD-Politiker, und das finde ich jedes Mal sehr erstaunlich, dann halt eben doch einen höheren Bildungsgrad
absolut
haben. Also auch Akademiker sind,
Professor Dr. Doktoren. Meuthen.
Also ich ja, und ich halte es für absolut böswillig.
Voll,
also
voll.
Ich, es ist einfach Boshaftigkeit. Ich kann mir das sonst nicht so richtig
auch
anders erklären.
Allein dieses Gap ist schon krass.
Ja.
Ich finde es auch echt schwierig, wie die, die kommen mir immer so vor wie so Rattenfänger ein bisschen. Und dann gehen da.
Aber deswegen sollten wir Ihnen auch in diesem Podcast nicht zu viel Platz geben.
Genau. Also, hier mit dem Cut, Politik, wichtiges Jahr, geht alle wählen, nur nicht die AfD. Punkt. Man kennt dich ja auch vielleicht unter einem Podcast-Format, das es so nicht mehr gibt. Und zwar das Podcast-Format Matcha Latte. Es war ja sehr, ihr wart ja sehr erfolgreich. Und dann war ja bei Folge 69 Schluss. Ich glaube 2019 war Schluss, ne? Wie kommt man, also der Podcast war ja sehr erfolgreich. Als ich 2017 angefangen habe in diesem ganzen Podcast-Universe, war Matcha Latte eigentlich einer der Top-Podcasts, Apple-Podcast-Charts und. So ein erfolgreiches Format gibt man ja nicht einfach auf. Wie kam es dazu? Also warum habt ihr aufgehört?
Naja, also bei mir und Lisa haben sich einfach die Umstände so ein bisschen geändert. Es lag so ein bisschen in der Luft. Wir haben uns einfach als Menschen in unterschiedliche Richtungen entwickelt und ja, also es hat sich dann leider so ein bisschen dann so ergeben. Und hinzu kam natürlich dann auch, dass Lisa schwanger war und einfach ihre Prioritäten auch anders gesetzt hat. Und natürlich fiel es uns auch schwer, dieses Format, ich sag mal, aufzugeben. Aber manchmal, also wenn sich dann etwas nicht mehr so ganz richtig anfühlt und wenn wenn man auch merkt, okay, es passt auch nicht mehr so und die, ja, die Vorstellungen verschieben sich auch noch, die Prioritäten verschieben sich, dann glaube ich, ist es gut loszulassen, anstatt es vielleicht auch an einen Punkt zu treiben, wo es dann, ja, wo dann merklich die Qualität sinkt oder man auch merkt, okay, die zwei haben da eigentlich keine Lust mehr drauf. Also dann lieber einen Cut machen und aufhören und dann auch schnell aufhören und schnell beschließen, als so etwas dann noch unnötig in die Länge zu ziehen.
Wie hat denn damals Matcha Latte angefangen? Also kanntet ihr euch oder wie habt ihr dann als Podcast noch nicht der heißeste Scheiß waren, habt ihr jetzt schon damit angefangen? Wie kam es dazu?
Das war tatsächlich meine Idee, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ich liebe Podcasts. Ich habe schon super früh mit Podcasts angefangen, also sie zu hören, nicht sie aktiv auch zu machen. Aber für mich war das so ein Trend, der ja in Deutschland noch nicht so richtig angekommen war. Und ich habe das wirklich irgendwie noch so als Möglichkeit gesehen, uns da auch irgendwie ja so zu etablieren. Ich hatte damals dann Lisa gefragt, weil ich fand, dass Lisa und ich eine super spannende Dynamik haben. Also beide sehr meinungsstark, aber oft nicht einer Meinung. Und ich fand persönlich, dass das eine, ja, einfach, das könnte spannend sein, wenn wir zwei aufeinander prallen. Und das war es ja dann auch für viele. Sie hatte dann glücklicherweise auch Lust drauf. Und so haben wir das dann tatsächlich super fix gestartet. Es ging dann los. Wir hatten auch direkt relativ viele Follower. So viele haben uns auch gehört. Und es war auch, ja, es war auch super erfolgreich. Und ich glaube, es hat mich auch, ja, auch so dieser Austausch auch mit ihr hat mir auch viel gegeben und auch mich als Mensch, glaube ich, auch enorm wachsen lassen. Aber wie gesagt, es war ganz ursprünglich einfach dem geschuldet, dass ich fand, dass es gibt einfach nicht genug deutsche Podcasts auf dem Markt, was sich ja jetzt mittlerweile auch stark geändert hat. Aber nach wie vor, ich liebe Podcasts. Ich höre selbst jeden Tag mindestens einen Podcast. Ich bin total, ich weiß gar nicht, nennt man das audiotiver Typ?
Audiophil? Audio, ja, irgendwie sowas. Also dem Audio, ja, dem Ton zugeneigt.
Dem Ton auf jeden Fall sehr zugeneigt. Bin ja auch, also höre ja auch super viele Hörbücher jeden Tag. Und ja, Podcasts und Hörbücher begleiten mich schon unfassbar lange. Und so kam dann auch so diese Eigeninitiative so ein bisschen.
Und dann ging es los und dann war, über wie viele Jahre ging das? Habt ihr alle zwei Wochen oder einmal im Monat? Wie habt ihr,
wir haben jede Woche aufgenommen, okay. Und das fast zwei Jahre
krass.
Lang.
Krass, ja, oder? Bei 69 Folgen, ja. Das ist schon ordentlich eine Hausnummer. Und dann hast du, als der Matcha Latte zu Ende war, dann, ich habe auch noch, das wusste ich gar nicht, ich habe auch noch gefunden, und zwar einen Blogcast. Der hat am letzten Jahr aufgehört. Zumindest laut Spotify.
Naja, was heißt aufgehört? Er wurde einfach nicht mehr aktiv weiter bespielt.
Okay. Ja, okay. Ja, sagen wir es so. Okay.
Was heißt also aufgehört? Nein, soweit bin ich noch nicht, dass ich das aufhöre. Aber ich hatte es auch nie so richtig in Fokus gesetzt. Es war eher so, dass ich dann ein paar meiner Blogposts auch eingesprochen habe. Aber ich habe auch tatsächlich so ein bisschen den Fokus für den Blog auch immer wieder zwischendurch verloren. Einfach weil Instagram und andere Plattformen so einen relevanten Teil in meinem Leben irgendwie eingenommen haben. Und am Ende des Tages ist es halt wirklich so, man muss sich halt irgendwo fokussieren. Und mir fällt das unfassbar schwer, weil ich bin jemand, ich arbeite total gerne an mehreren Dingen gleichzeitig.
Ich weiß genau, was du meinst.
Und brauche auch diese Abwechslung. Ja. Und mir fällt es total schwer, so auf einer Sache zu arbeiten und auf ein einziges Ziel nur. Deswegen mache ich hier mal was, da mal was, steck mal Energie hier rein und da rein. Aber ich bin da, glaube ich, auch relativ schnell. Also ich fange schnell Sachen an. Also wenn ich eine Idee habe und ich denke mir, die ist mega gut, dann fange ich auch relativ schnell damit an, sie umzusetzen. Aber wenn ich dann merke, ich habe da nicht mehr so richtig viel Lust drauf, dann kann das auch schon mal sein, dass ich sie so ein bisschen dann auch wieder vernachlässige. Aber manchmal gelingt es mir dann, sie auch wieder zu reanimieren, wenn ich mir denke, jetzt könnte ich mal wieder oder jetzt habe ich mal wieder so ein bisschen Zeit oder sowas. Ich weiß nicht, wie das bei Sonntagsgedanken tatsächlich sein wird. Aber
stimmt, Sonntagsgedanken,
also
heißt da, der Blog hast.
Ja, genau. Aufgegeben habe ich es noch nicht. Und Sonntagsgedanken, das leitete sich damals ab von dem Sonntagspost. Das war das beliebteste Format auf meinem Blog. Da habe ich jeden Sonntag so einen kleinen Blick in mein Innerstes geworfen, überlegt, so was hat mich diese Woche beschäftigt, über welches Thema möchte ich schreiben. Ja. Und das habe ich dann später auch eingesprochen. Dann habe ich noch ein drittes Podcast-Baby eigentlich. Auch das möchte ich unbedingt mal zu einem gegebenen Zeitpunkt wieder weiterführen. Das heißt Meanwhile in Mitte. Und das ist ein Podcast mit Freunden, aber auch mit meinem Freund. Ja. Und da wollten wir ursprünglich einmal die Woche besprechen, was hier so in Berlin-Mitte geht. Auch das ist so ein bisschen, ist jetzt gerade im Dornröschenschlaf, aber David und ich, wir planen schon die ganze Zeit eine Rückkehr, die auch dem geschuldet ist, dass unsere Freunde auch uns die ganze Zeit dazu ermutigen und auch sagen, also ich habe wirklich hier Freunde manchmal sitzen, die sind bereit, schon auf den Aufnehmen-Button zu klicken, wenn David und ich uns wieder anfangen zu streiten. Ja. Wir streiten uns jetzt nicht so typisch, aber ich sag mal, ich glaube, für viele in einer heteronormativen Beziehung sind, die kennen diese Art von Gespräch und dann so diese typisch weibliche Sicht, dann die männliche Sicht und das alles relativ unterhaltsam für andere, meistens auch unterhaltsam für uns, aber
das ist die Hauptsache.
Auch scheinbar für andere.
Das ist die Hauptsache. Ja, also ich muss auch sagen, dass den Meanwhile in Mitte, den fand ich auch ganz, ganz, ganz cool. Oder ich habe jetzt auch nicht alle Folgen gehört, aber die ich gehört habe. Und ist, glaube ich, auch für Berlin, also auch mal so Podcast, also alle machen halt einen Podcast, irgendwie so, wo die Zielgruppe quasi in Deutschland ist, aber ich glaube auch, so wie es halt, ich sag mal, auch so, also in Kiel gibt es zum Beispiel so die Kieler Leben als Szene-Magazin für Kiel und so. Und ich glaube auch gerade im Podcast-Bereich ist so dieses lokal-regionale auch noch eine mega Chance irgendwie, also auf kleinerer Flamme über, ich sag mal, Geschehnisse in deiner eigenen Community oder Stadt zu sprechen und so. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch echt Luft nach oben und das ist, glaube ich, noch gar nicht so weit ausgenutzt. Ich habe ja auch eine neue Sparte hier in Staffel 2, da wird alles neu, alles besser und zwar das Google Game. Ich habe es schon mal ein bisschen angeteasert und ich habe heute, morgen habe ich auf Google einfach sowohl deinen Künstlernamen als auch Maria Astor eingegeben. Und ich bin dafür, dass wir jetzt einfach mal durchgehen. Also ich habe natürlich nur die Stichpunkte dahinter. Ich formuliere das mal als Frage. Und zwar, wir fangen mal mit Maria Astor an. Du hast es schon gesagt. Und zwar, das erste war, Maria Astor Alter. Also wie alt bist du?
32.
Okay. Das nächste war Maria Astor Podcast. Haben wir auch gerade schon, als hätte man es geahnt, abgehandelt mit deinen im Dornröschenschlaf befindlichen Formaten. Wobei, eins ist ja nicht im Dornröschenschlaf.
Unshared ist alles andere als im Dornröschenschlaf.
Da ist ja richtig was los.
Unshared wird weiterhin gerne betrieben. Es kostet mich auch wirklich sehr viel Nerven, wenn ich mal diesen Insight raushauen darf. Ist wirklich eine deutlich größere Herausforderung, als ich es anfangs gedacht habe. Also habe ich auf jeden Fall unterschätzt. Also im Vergleich vor allem zu so einem Format wie Matcha Latte, was ja relativ entspannt immer vonstatten ging. Jetzt so ein Riesenprojekt mit Unshared. Das ist schon mal nochmal eine andere Hausnummer. Aber ja, Unshared ist ein Interview-Podcast, ganz ähnlich wie deiner. Nur ein bisschen länger tatsächlich. Ja. Also meistens schaffe ich es nicht unter 2 Stunden, selbst wenn ich es mir jedes Mal vornehme. Und ich spreche mit bekannten Gesichtern des öffentlichen Lebens, hauptsächlich Influencerinnen, über ihr Leben quasi abseits der Kamera.
Da hast du ja auch jetzt zuletzt, das war noch ein Punkt, der jetzt auch ein bisschen medial ging, und zwar, du hast ja gesprochen mit Ines Agnoli zuletzt da ging es ja um, also so naiv das klingt, aber ich wollte es gar nicht glauben, weil der besagte Comedian ist sehr bekannt und berühmt. Und wenn man, das kann man sich ja gar nicht so vorstellen. Und da ging es ja schon um ihre Erlebnisse. Habt ihr eigentlich auch kannst du noch einmal ganz kurz skizzieren, worum es da ging in der Folge mit Ines? Unter anderem ging?
Es ging um unfassbar viele Themen, weil du dir vorstellen kannst, in 2,5 Stunden kann man schon viel schaffen. Es ging um ihre Rolle als Comedienne, es ging aber natürlich auch, worauf du ja hinaus willst, auf ihre toxische Beziehung. Auch bei uns im Podcast haben wir auch keine Namen genannt, deswegen will ich jetzt auch nichts bestätigen oder dementieren.
Nein. Genau.
Aber es ging ja auch ganz viel darum, um dieses Gefühl und auch um die Person Ines Agnoli, wie sie früher einmal war, versus wie diese Beziehung sie auch zu einem komplett neuen Menschen gemacht hat.
Das ist schon crazy. Also ich muss auch sagen, ich habe die Folge auch in der Tat, ich wohne ja mit meiner Freundin zusammen und wir haben letztens zusammen gekocht und als dann haben wir in der Tat die ganze Folge gehört von Ines und dir, weil auch besagte Hashtags irgendwie viral gingen und dann habe ich erst die Verbindung verstanden, also auch ein bisschen naiv und muss sagen, das ist echt krasser Tobak. Also wie ist das für dich bei solchen Themenkomplexen? Kannst du das relativ gut abarbeiten oder beschäftigen dich so Dinge auch noch? Vielleicht, ja, wahrscheinlich, denke ich mal, auch noch im Nachhinein.
Mich beschäftigt das sowohl davor als auch danach, als auch während des Gesprächs. Also es passierte auch nicht selten, ja, dass ich auch selbst während eines Gesprächs dann auch manchmal sehr emotional werde. Das hört man dann natürlich nicht heraus, weil meine Rolle ja eher zurückhaltend ist. Aber mich nimmt das natürlich auch mit und häufig nach so einem Gespräch, gerade weil das ja auch so lange dauert und man häufig auch sehr tief geht, also mit vielen Influencerinnen, spreche ich ja wirklich über auch ja Themen, die nicht ganz so einfach zu verarbeiten sind. Also auch viel beispielsweise so Essstörung, Selbstliebe, aber auch eben Vergewaltigung und sexueller Missbrauch. Und versuche da auch irgendwo auch meine meine Influencerinnen auch zu ermutigen, auch darüber zu sprechen und ja, das die ganzen Themen auch dadurch zu enttabuisieren. Und ich merke auch jedes Mal nach den Folgen, nicht jedes Mal, aber häufig, es gibt so eine 20-30%ige Wahrscheinlichkeit, dass ich mich danach total ja frei und leicht und gut fühle, aber zu 70-80% nach dem Gespräch merke ich, ich bin komplett durch, mir geht's nicht gut, ich habe die ja Emotionen des anderen total aufgenommen und deswegen lege ich meistens auch die Gespräche immer auf einen Freitag, weil ich dann so ein bisschen das Wochenende Zeit habe, mich auch so tatsächlich auch davon zu erholen.
Ah, okay.
Also es ist halt für mich auch emotional manchmal auch wirklich so eine richtige Achterbahn, die ich dann mit meinen Gesprächspartnerinnen auch wirklich dann auch komplett durchfahre. Also es ist jetzt kein schwerer Job oder so, aber natürlich mehrere Stunden konzentriert zu bleiben und empathisch zu bleiben und das ist schon anstrengend tatsächlich, auch emotional dann manchmal für mich.
Ja, das glaube ich. Also ich muss sagen, ich war nach der Folge, also ich in die anderen höre ich immer nur so rein und auch so das, also auch wenn wir so Co-ops wie mit HelloFresh haben, Hashtag unbezahlte Werbung, dann höre ich das natürlich schon. Aber ich muss sagen, die Folge, also wir haben auch abends gekocht und eigentlich einen Wein dazu und also mich hat das Ding auch echt auch vom Zuhören so umgehauen, da war der Abend auch einfach gelaufen, weil das ist schon echt krasser Shit, so, das muss man auch mal sagen. Und ich glaube, aus männlicher Sicht ist es ja auch immer noch mal tricky, sich in sowas reinzuversetzen. Also natürlich gibt's auch andersrum, aber es ist ja nun mal häufiger eben so der Fall. Das war echt schon ordentlich, muss ich auch schon sagen.
Ja, bei meistens genau, bei meinen Gästinnen ist es ja auch so, dass die Gespräche auch erst nach einiger Zeit richtig gut werden. Also wenn man sich so ein bisschen, ich sag mal, so warm gequatscht hat und man dann erst irgendwie, ich habe halt häufig das Gefühl, das ist bei meinen Gästen dann erst irgendwie nach einer Stunde oder teilweise auch erst nach zwei dann der Fall eintritt, dass sie sich auch wirklich öffnen und dass man vorher quasi über ein paar Dinge einfach spricht, aber so diese Offenheit, die kommt leider meistens erst zum Ende des Gesprächs und ich hoffe ja sehr, dass sie dann merken, dass sie mir vertrauen können und dass ich ihnen auch nichts Böses will, im Gegenteil. Aber das ist schon natürlich auch ein Faktor, der das Gespräch dann natürlich zusätzlich ja auch anstrengend macht irgendwie. Also auch für die Zuhörerinnen, die dann so lange dranbleiben müssen, bis dann die wirklich spannenden Details rauskommen.
Ja, genau. Bis zum Ende dranbleiben. Die letzten 10 Minuten sind der Hit. Naja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ist echt schon gerade auch so das konzentriert bleiben und so. Ich habe immer das Problem, und das hatten wir jetzt auch gerade kurz vorher, ich ganz oft irgendwie komme ich so ins Quatschen, bevor der Aufnahme-Button gedrückt worden ist. Und du hast zum Glück dann irgendwann gesagt, soll ich mal, ne, du hast ja dann gefragt, soll ich mal den Aufnahme-Button drücken? Das war echt ein guter Move, weil ansonsten verquatsche ich mich so oft mit Leuten und dann gibt's eben auch mal so Gespräche, wo man dann irgendwie im Nachhinein denkt, ja, hätte man das und das nochmal mit aufgenommen. Aber mein Gott, ich lerne ja auch noch dazu. Thema Google Game, wir waren bei Alter, wir waren bei Podcast. Dann war Maria Astor Freund.
Ja. Existiert.
Hast du einen Freund?
Existiert, ja.
Das ist gut.
Ja. Genau, ich bin mit meinem Freund, David Jakob heißt er, seit jetzt über 3 Jahren zusammen. Wir haben uns im Oktober oder irgendwie sowas vor 2017 dann, ne? Nehme ich mal an. Dann kennengelernt. Ja. Oh je, ist schon so lang her. Die Zeit ist wirklich verflogen. Und ja, auch das, also diesen gesamten Prozess konnte man sozusagen auf Matcha Latte damals verfolgen, weil ich darüber natürlich auch super viel gesprochen habe, als ich ihn kennengelernt habe.
Ah, okay,
und,
ja.
Alles noch so ganz frisch und ganz jung war.
Ja.
Da habe ich...
Alles ist schön.
Ja, ja. Genau. Ja. Da habe ich super viel auch darüber gesprochen.
Ja. Ach, geil. Ja. Ja, dafür ist ein Podcast auch perfekt, ne?
Absolut. 100%.
Sharing mit der Community. Eben. Ja. Habt ihr euch wie habt ihr euch kennengelernt? So im Real Life oder die Klassiker Tinder oder andere?
Würdest du sagen, Tinder ist der Klassiker? Ich hätte ja andersrum gesagt.
Ja, ganz oft. Wirklich?
Ich hätte gedacht, ist für mich persönlich noch der Klassiker, aber...
Ja, findest du auch noch heute 2021?
Heute kann ich das nicht so beurteilen, aber in meinem persönlichen Befinden ist es so. Aber ja, tatsächlich haben wir uns über Tinder kennengelernt.
Ja, okay. Das ist aber auch, ich muss sagen, ich habe meine Freundin damals auch über Tinder kennengelernt, obwohl sie schwört bis heute noch, weil sie war die Nachbarin vom besten Kumpel, die hat in der Bude da untergewohnt und sie schwört bis heute noch, weil wir uns am Anfang gar nicht mochten. Sie schwört Stein auf Bein, dass sie nicht nach rechts swipen wollte. Hat sie dann aber doch gemacht. Gut, heute, wir wohnen zusammen und haben ein Kind. Aber
ist gut gegangen.
Okay, also. Ja, genau, alles gut gegangen. Und ich meine, ja, also ich weiß irgendwie so das Thema Klassiker, so ich habe irgendwie das Gefühl, also in meinem Umfeld, mein bester Kumpel hat seine Freundin über Tinder kennengelernt. Also irgendwie ist das alles vertindert und verbumbelt oder verelitepartnert oder andere Plattformen. Ich habe das irgendwie, habe ich gerade wissentlich in meinem Bekanntenkreis niemanden, der das so auf der, so ganz romantisch in der S-Bahn, man fährt S-Bahn und die Blicke treffen sich und so, das habe ich irgendwie gar nicht.
Also das Schönste, was ich zu dieser Geschichte bei mir zumindest noch hinzufügen kann, also falls dir das was gibt, es war mein erstes Mal auf Tinder, also ich habe mich an dem Tag angemeldet, zum allerersten Mal überhaupt, und er war mein erstes Date.
Oh, okay, das ist natürlich, ja, das kommt schon in die Nähe.
Ich habe mich dann auch von Tinder auch direkt sozusagen abgemeldet. Also
hat Tinder mit dir nicht viel Profit schlagen können,
nicht wirklich.
Quasi. Das war,
nach rechts und links geswiped, aber bei ihm, ich glaube, ich hatte ihm sogar ein super Like gegeben. Aber ich weiß auch nicht, wie absichtlich, also möglicherweise auch so ein bisschen. Aus Versehen, weil ich noch nicht wusste.
Super Like.
Ja. Ja, ich wusste nicht so richtig, wie die Plattform funktioniert. Ja, auch.
Ja. Ja.
Und
ja, okay, das macht natürlich Sinn. Stimmt.
Aber,
super Likes.
Ja, ihn fand ich halt direkt auf Anhieb mega cool irgendwie und mega den entspannten Vibe. Und als wir uns dann gedatet haben, war es aber auch noch nicht das Wahre, weil irgendwie es war sehr weiß ich nicht, kumpelig irgendwie, so sehr, sehr gefriendzoned. Ich hatte gar nicht so das Gefühl, dass da so zwei zwei sich treffen, die sich so unfassbar attraktiv finden. Mhm. Aber so nach dem zweiten, dritten Date habe ich dann auch meine Meinung geändert. Ja, dann auch Gott sei Dank.
Ja, das ist eben in der Tat Gott sei Dank. Ansonsten wäre heute da eher keine Beziehung noch. Aber auch spannend zu wissen, das war in der Tat auch bei deinem Namen Mascha Sedgwick kam das auch, aber relativ spät erst. Also das war schon der Unterschied. In diesem Google Game bei Mascha Sedgwick kommt zuerst Mascha Sedgwick früher. Ich kann damit nichts anfangen. Kannst du damit irgendwas anfangen?
Na klar kann ich damit was anfangen. Ich habe ja erwähnt, ich habe schon sehr früh angefangen zu bloggen. Vor dem Bloggen war ich aber auch auf Social Media unterwegs und zwar gar nicht mal so schüchtern. Damals gab es halt aber eher so, ich war halt so ein Emo-Girl und...
No way.
Doch.
Also so richtig so mit dunklen Klamotten und dunkle Augen geschminkt und
so? Ja, auch gar nicht mal so unprominent in der Szene.
Ey, das muss ich glatt danach nochmal googeln, ne? Wahnsinn.
Ja.
Das habe ich in der Recherche, okay, kann man jetzt von meinen Recherchefähigkeiten vielleicht auch abraten, aber du hast, okay, und was hast du da, und was hast du da gemacht? Also,
was hast du da gemacht? Ich hatte halt relativ viele Follower und das war halt eine überschaubare Szene in Deutschland und da war ich sehr ambitioniert. Ja. Hab viele Fotos gemacht, hab damals auch schon viele meiner Gedanken geteilt und vor allem auch viele Fotos und war, glaube ich, eine Haarinspiration für einige. Ich hatte dann wirklich so diese klassischen schwarzen Haare mit weißen Strähnchen und das so auch noch gestreift. Also es war wirklich Piercings, alles Mögliche, so wie man sich halt eben früher Style-Vorbilder gesucht hat. Im Emo-Bereich war ich mit.
Und wie kamst du darauf? Also wie kommt
man
auf
ganz cool
darauf,
irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich mochte das Internet schon immer und damals waren diese Internet, also Menschen, die viel im Internet waren,
tatsächlich sehe ich jetzt.
Die sahen so ein bisschen spezieller aus und so die ersten bekannteren Social-Media-Gesichter waren halt einfach Emos.
Ah, jetzt, okay. Jetzt verstehe ich. Ich habe nämlich jetzt mal also parallel Mascha Sedgwick früher eingegeben und bin dann auf Bilder. Tatsache. Das ist ja, und auch entsprechender Musikgeschmack dann, also oder davon losgelöst,
ja? Ja, ein bisschen losgelöst natürlich, aber nach wie vor mag ich das eigentlich auch ganz gerne. Vorgestern, wo ich laufen war, habe ich jetzt auch, es ist ganz lustig, weil auch diese Bewegung kommt langsam wieder zurück. Die heißen dann nicht mehr Emos, sondern E-Girls und E-Boys. Und ich finde das halt irgendwie schon sehr, sehr unterhaltsam, weil es ist einfach exakt 1:1 dasselbe. Nur halt eben in einem anderen Begriff und auch die Musik, die jetzt zum Beispiel Machine Gun Kelly macht, ist halt 100% die Musik, die ich auch früher gehört hätte und die ich aber auch heute auch cool finde und die ich dann auch zum Beispiel dann manchmal höre, wie eben zum Beispiel beim Laufen oder sowas. Es ist alles kommt irgendwie wieder und ich hätte nicht gedacht, dass dieser Trend wiederkommt, aber auch er ist scheinbar wieder da. Ja. Also ich glaube,
finde ich cool.
Jetzt nochmal 10 Jahre jünger oder 15 Jahre, wäre ich 100% auch so ein E-Girl.
Wow. Und wann kam denn irgendwann das, also ich sag mal, deine Social-Media-Präsenz heute, also ist ja schon in, also zumindest auf den Bildern, ich hab die gerade parallel offen, ist ja wirklich völlig anders. Und wann kam denn da der Cut, also kam irgendwie so ein bewusster Cut oder ist das ein schleichender Prozess gewesen, den man vielleicht dem Älterwerden zuordnen kann oder wann bist du aus der Szene... Oder wann hast du gesagt, nee, Emo ist vielleicht nicht das, was ich ewig, wie ich mich ewig sehe?
Naja, ich glaube, das gehört einfach zum Prozess des Erwachsenwerdens dazu, oder? Also ich würde jetzt nicht sagen, okay, da gab es jetzt so einen bestimmten Moment oder sowas, sondern ich bin halt erwachsen geworden und mit der Zeit entwickelt man halt irgendwie andere Interessen und ist auch vielleicht vom Stil her... findet man andere Dinge irgendwie gut oder passend okay, oder sonst okay. irgendwie was.
Spannend. Okay, zweiter Punkt war Maschas Sedgwick Lippen.
Damit, da willst du wahrscheinlich
auch wissen. Was hat's denn damit auf sich?
Ja. Ich denke mal, der Eintrag wird tatsächlich ein bisschen neuer sein, weil ich hatte nämlich vor einiger Zeit ein, ja, emotional klingt jetzt, als würde ich weinen, aber ich habe einfach nur meine innersten Gedanken geteilt, und zwar bezüglich meiner Lippen im Gesicht, die. Und ja. ich habe einfach quasi geteilt, dass ich früher mir halt immer die Lippen hab machen lassen, hab dann, das kann man ja auch wieder, kann man sich quasi noch so ein Zeug reinspritzen, so Enzyme, die das komplett auflösen, diese Hyaluronsäure, also inklusive auch der körpereigenen sozusagen, um diesen Prozess rückgängig zu machen, hab das dann alles ein bisschen ja auch einfach dokumentiert und stand dann so ein bisschen vor der Entscheidung, okay, was mache ich jetzt? Und habe dann noch mal ein, zwei Wochen später noch ein Video gemacht, wo ich dann eben gezeigt habe, okay, ich war jetzt doch noch mal beim Arzt, habe es mir noch mal auffüllen lassen, aber halt anders als früher, natürlicher, weil ich dann doch einfach, ja, ich weiß nicht, ich habe mich dann einfach dann doch nicht mehr so richtig wohl gefühlt. Also weder mit dem einen Look als auch mit dem ganz natürlichen Look. Und habe ja, da einfach.
Ich glaube, das habe ich auch gesehen. So eine Insta-Story. Stimmt, ja.
Mitgenommen und auch, ja, einfach so ein bisschen über meine Beweggründe gesprochen und so weiter und so fort. Und irgendwie ist das dann doch viraler gegangen, als ich es vermutet habe.
Ja. Ja.
Aber natürlich wollten die Leute sehen, okay, wie sah sie denn ganz früher aus? Hä? Und wie sah sie dann dazwischen aus? Und wie sah sie,
Die ganzen Stufen.
Ja, genau. Die ganze Entwicklungsstufe von A bis Z. Weil ich hatte ja dann doch einigermaßen unterschiedliche Looks. Nicht nur, was meine Haare angeht, sondern auch, was meine Lippen angeht. Aber ich glaube, auch hier würde ich sagen, habe ich mich jetzt gefunden.
Ja, cool. Dann war die Frage Maschas Sedgwick Größe. Wie groß bist du?
1,71.
Okay. Dann Maschas Sedgwick Block.
Das ist übrigens, ich hasse diese schon. Frage mit den 1,71. Also ich sage das auch deswegen relativ ungerne, weil es immer wieder Leute gibt, die, wenn sie mich dann persönlich treffen, sagen, die so, boah, ich habe ja gedacht, du wärst viel größer.
Ach so, dieses Model-Ding irgendwie, weil alle groß sein müssen, oder wie kommen die drauf?
Ja, vielleicht wirklich auch einfach viel größer auf meinen Fotos, aber viele sind dann erstaunt, dass ich dann nur sozusagen 1,70 bin. Und ja, ich hasse diesen Satz, wenn Leute mir das dann so sagen. Ich denke mir so, ja, okay, und jetzt? Also.
Ja, genau. Der Mehrwert ist ja nicht unbedingt
wobei,
gegeben.
Wobei, ne? Mittlerweile ist es halt auch gar nicht mehr, also mittlerweile, je nachdem, sagen auch manchmal Leute, ach, ich habe gedacht, du wärst viel kleiner, weil wenn ich, ja, pass auf.
Weil, kannst du es auch keinem recht machen, ne?
Nee, kann ich wirklich nicht, weil David ja super groß ist und wenn ich mit ihm zusammen Bilder mache oder wenn er mit auf dem Bild ist oder wir irgendwie für Stories so ein Spiegel-Selfie oder sowas machen, dann wirklich halt wirklich neben ihm wie ein Zwerg, was aber auch einfach daran liegt, dass er fast 2 Meter groß ist. So, wie willst du da
okay,
sonst aussehen?
Ja.
Also insofern, ja, ich mache da kein absichtliches Geheimnis drum, aber es ist jetzt auch keine Antwort.
Wie groß ist Maschas Sedgwick?
Ja, wirklich. Es ist jetzt keine Antwort, die ich für besonders, ich bin einfach so Durchschnitt, was das angeht.
Ich finde auch 1,71 jetzt einfach so ein ganz schnöde normale Größe. Dann Block hatten wir ja auch schon und dann, da war ich überrascht, Maschas Sedgwick Wohnung. Das war auf Top 5, wenn man deinen Namen eingibt. Du teilst zwar deine Wohnung, aber ist so Interieur-Themen, ist das was bei dir eine Rolle spielt?
Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Also ich liebe Interior-Themen und hatte da ja auch ein paar Features. Also ich war zum Beispiel letztes Jahr auf dem Cover des Couch-Magazins, was für mich eine große Ehre war mit meiner Wohnung. Dieses Jahr wurde ich vom West Wing-Magazin gefeatured. Also irgendwie hat sich das Thema Wohnung dann doch auch in meinem Kanal ja auch etabliert. Und vor allem ändere ich ja auch ständig immer irgendwas. Also es fällt mir wirklich schwer. Also es ist auch wirklich so ein Running Gag, dass wenn Freunde irgendwie nach einem Monat oder zwei zu mir kommen, dass es gibt immer irgendeine Veränderung. Irgendwas ist auf jeden Fall zu 100% anders. Mal sind es andere Stühle, da mal eine andere Wandfarbe. Aber ich überlege mir jedes Mal, also ich habe immer so ein paar offene Interior-Projekte, an denen ich so ganz langsam, aber kontinuierlich arbeite. Und deswegen ist das immer wie so eine kleine Schatzsuche für Freunde, wenn sie dann mal nach einer Zeit mich wieder besuchen kommen und feststellen, okay, hier ist was Neues, da ist was Neues, ein neuer Teppich oder neue Stühle oder eine neue Wandfarbe, wie erwähnt. Also irgendwas finde ich immer. Und jetzt das nächste, was sein wird, ist ein neues Regal.
Das ein neues Regal, hast du da so Go-to-Places oder schmeißt einfach Google an und gibst ein Regal oder gibt es so spezielle Shops, in die du jetzt, also ohne Werbung zu machen irgendwie, aber oder hast du spezielle Go-to?
Jetzt keine speziellen Go-to-Seiten oder sowas. Also ich lasse mich da einfach hauptsächlich von Pinterest inspirieren. Und
Pinterest gibt's ja auch noch, richtig.
Oh Gott, ich liebe Pinterest.
Ja.
Absolut.
Ich habe Pinterest. Das Lustige ist, ich weiß nicht genau, 2014 war ich in einer Weiterbildung, 2013, und da gab's schon Pinterest. Und da habe ich Pinterest am Anfang, weil das einige andere genutzt haben, auch mal gehabt. Das ist schon so lange her. Und irgendwie habe ich das in der Wahrnehmung, gut, ich bin noch nicht die Zielgruppe, glaube ich, ist das völlig unterm Radar. Ist Pinterest noch der heiße Scheiß? Kann man das so sagen?
Ich glaube, es war noch nie, ich sag mal, der heiße Scheiß, so generell. Ist jetzt nicht so, als wäre es ja viral gegangen oder so. Aber was auf jeden Fall zutrifft, ist, dass Pinterest immer mehr User generiert. Fürs Marketing immer spannender wird und ich das aber auch bei mir merke. Also ich habe irgendwie 6 Millionen Impressions jeden Monat allein auf Pinterest.
Wie viel?
6 Millionen, über 6 Millionen.
Wow.
Ja.
Also, du alleine?
Ja, genau. Ich alleine. Mit meinem Profil, mit meinen Bildern.
Warum macht denn Pinterest keine große Kooperation mit dir? Hallo Pinterest, wenn ihr das hört. Wo seid ihr denn? Verdammt, 6
Millionen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich gehöre wirklich auch zu den Top in Deutschland, die so eine Reichweite auf Pinterest haben, was einfach daran liegt, dass ich irgendwie seit Jahren schon Pinterest bespiele und meine Fotos irgendwie sehr gut auf Pinterest ankommen. Also häufig auch besser als auf Instagram. Also einfach, weil Pinterest verlangt natürlich eine ganz andere Bildsprache. Du gehst nicht auf Pinterest, um irgendwas über eine Person zu erfahren oder irgendwie, weiß ich nicht, einen emotionalen Bezug zu dieser Person herzustellen, sondern weil du nach einem bestimmten Stil suchst oder sowas. Und deswegen kommen zum Beispiel Fotos auf Pinterest immer viel besser rüber, werden mehr gesehen, mehr geklickt, die erstens einfach sehr ästhetisch sind, hochwertig. Auch hochwertig bearbeitet, also das, was man ja sagt, was bei Instagram überhaupt nicht ankommt, wenn man kein Gesicht sieht, alles so retuschiert ist und alles auf Hochglanz poliert und editorialmäßig, das kommt ja auf Instagram gar nicht an, wohingegen es auf Pinterest natürlich sehr beliebt ist und diese Optik, die bespiele ich ja generell immer sehr häufig auf all meinen Kanälen, aber auf Pinterest kommt es dann eben besonders gut an. Und ich glaube, also es ist auch so, wenn du zum Beispiel Mut suchst, das ist mir auch aufgefallen oder wurde mir auch häufig zugespielt, wenn man zu irgendeinem Thema eine Stimmung sucht, einen Mut sucht, Inspiration sucht, für Shootings beispielsweise, hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man nicht allzu lange scrollen muss, bis man auf ein Bild von mir trifft.
Okay, das ist ja,
ich also Pinterest, was ist denn da los? Die letzten 10, über 10 Jahre damit verbracht, dieses Internet mit Bildern von mir vollzuhauen.
Ja, so, das Pinterest zahlt sich heute aus.
Das zahlt sich dann auf länger, Pinterest ja. Aus und macht sich auf Pinterest vor allem bemerkbar.
6 Millionen Impressions, das ist ja, also das ist schon krass, muss ich sagen. Also das ist ja auch auf anderen... Da bist du auf Instagram ein bisschen entfernt von, ne? Also du hast ja auch eine 250.000 Follower, glaube ich, oder? Ungefähr?
Genau, aber ich habe bei weitem nicht die Anzahl an Impressions auf Instagram, wie ich sie auf Pinterest habe, aber trotzdem keine Pinterest Also keine Pinterest-Kooperation. Just saying.
Oh, hello.
Für alle, die zuhören. Nein.
Pinterest, call Mascha, come on.
Nein, also ich könnte mir vorstellen, dass sich das natürlich irgendwann in Zukunft ändert, aber
ja,
ich ist jetzt nichts, was ich so
ja
anvisiere.
Ja, was ich auch noch als Thema, ich weiß, jetzt sind wir schon echt ein bisschen über der Zeit, aber eine Sache, die mir auch noch so, die ich auch noch ganz spannend fand, also das Google Game, das waren so die Themen, die da waren. Wenn so Kooperationen an den Start kommen, es gibt ja super viele, ich sag mal, Influencer Agenturen, so die dieses Geschäftsmodell. Da es lösen sich, zumindest ist meine Wahrnehmung, es lösen sich aktuell immer mehr Influencer oder Content Creator von ihren angestammten Agenturen und machen viel selber. Du hast, glaube ich, bist du bei einer Agentur oder hast du ein Management? Du hast ein Management, glaube ich, ne, so generell, oder? Hast du speziell genau eine Influencer Agentur, die bei der du gelistet bist?
Soll ich dir kurz die Story erklären?
Gerne.
Ich versuche es aber kurz zu machen. Ich weiß aber noch nicht, wie gut mir das gelingen wird. Aber ich glaube, es ist generell ganz spannend, weil ich nämlich schon alles so ein bisschen mitgemacht habe. Ich habe, als ich damals angefangen habe zu bloggen, logischerweise war dieses ganze Thema Influencer-Manager und sowas, das war wirklich in den Kinderschuhen. Und damals hatte Anne Höveler die erste Influencer-Management-Agentur gegründet und noch gar nicht Cover PR vielleicht oder Cover, yes, Communications.
Mhm. Ja, genau. Ja, okay. Mhm.
Genau, und die hatte mich dann, ich weiß gar nicht, 2012 oder 2013 gefragt, ob ich Lust hätte, ja, bei ihr bei ihr zu unterschreiben und ja, einfach von ihr gemanagt zu werden. Damals, wie gesagt, gab es das noch nicht. So das Einzige, was dem so ein bisschen näher kommt, war die Medienagentur Glam, die es heutzutage nicht mehr gibt. Die hatten dann auch Kooperationen mit Influencern gemacht, wo aber Influencer, also es waren damals noch Bedingungen, sage ich dir, die hatten dann eine 50-prozentige Vermittlungsgebühr. Also
50% nehme ich auf.
50%.
Also nee, das nehme ich nicht, aber krass, 50%.
Wow. Genau, aber weißt du, das Ding ist halt, wenn du quasi, du hattest die Option, machst du das oder machst du nix?
Ja, so. Klar, dann nimmst du eher das, ne?
Dann nimmst du logischerweise eher das. So, ja. Keine Ahnung, warum die pleite gegangen sind, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Naja, wie auch immer. Jedenfalls.
Komisch.
Ja, komisch. Strange. Naja, jedenfalls bin ich dann mit großer Freude und zu deutlich besseren Bedingungen dann zu Cover PR. Damals hießen die nämlich noch Cover PR gewechselt, wurde dann auch lange Zeit von Anne Höveler auch selbst auch betreut. Damals waren es auch noch nicht so viele, haben sie auch nach und nach immer mehr Talents aufgenommen. Und irgendwann war ich dann bei Tabea, also sie war dann meine Betreuerin oder weiß ich nicht, meine Managerin, hat sich auf jeden Fall um mich gekümmert, um meine Kooperation, dafür, dass alles ja nicht aus der Hand und Band läuft und alles vernünftig abgewickelt wird. Und mit Tabea bin ich übrigens bis heute befreundet. Aber Tabea ist dann irgendwann gegangen. Sie ist dann zu Puls gegangen, auch einer Influencer-Agentur. Kennt man auch. Ja. Auch die machen viele Influencer-Kooperationen. Mhm. Dann ist sie da hingegangen, ist dann auch später auch weitergezogen zum Bauer Verlag und so weiter und so fort. Ich jedenfalls, ohne Tabea wusste ich, ach Mann, irgendwie, ich brauche was Neues. Irgendwie das.
Ja.
Ich war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 5 Jahre oder so bei Cover Communications.
Ja.
Habe da schon wirklich, bin mit ihnen durch Höhen und Tiefen gegangen und habe auch bis heute eine sehr enge, auch emotionale Verbindung zu Anne Höveler. Ich mag sie unheimlich gerne. Aber ich hatte so das Gefühl, um mich weiterzuentwickeln, brauche ich irgendwie was Neues und auch etwas und auch vielleicht jemand, der auch in Berlin sitzt und mich auch gut versteht, zu dem ich auch eine emotionale Bindung auch aufbauen kann. Bei mir ist es total wichtig, dass ich mit der Person, die ja auch so viel mit meinem Geschäft zu tun hat, auch irgendwie auch befreundet bin oder zumindest mich etwas auch emotional mit ihr verbindet. weil man ja schon sehr eng zusammenarbeitet und der Mensch mich ja auch gut lesen muss. Weil ich muss auch dazu sagen, ich bin auch nicht immer einfach, weil meine mein Besserwissertum, meine Klugscheißerei ist auch nicht immer so einfach zu ertragen.
Und ist das so? Habe ich bisher noch gar nicht so mitbekommen, aber da weiß ich ja, was auf mich zukommen kann, ja. Okay.
Naja, also es kann schon dann sein, wenn ich etwas unlogisch finde und du wirst es ja von Kundenseite kennen, es ist oft unlogisch.
Voll.
Ich bin
voll.
Immer total froh, weil ich kann da sehr impulsiv sein, wenn ich mich irgendwie ungerecht behandelt fühle oder wenn ich irgendwie finde, dass etwas Quatsch ist, dann bin ich da auch relativ geradeaus und deswegen bin ich eigentlich immer froh, dass zwischen mir und dem Kunden manchmal so ein kleiner Puffer ist.
Okay, verstehe.
Der versucht irgendwie beide Interessen irgendwie im Blick zu behalten. Ja. Naja, wie auch immer. Jedenfalls habe ich dann einen Freund von mir gefragt, weil ich wusste so, erstens, ich kenne ihn ganz gut. Wir sind noch nicht auf so einer freundschaftlichen Ebene, dass wir Best Friends sind, aber ich mag ihn total gerne und ich verstehe mich gut mit ihm und ich wusste, er hat selbst auch gebloggt und er ist Senior PR Director. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen und er dachte wahrscheinlich scheinbar, ich will irgendwas von ihm, weil er so tolle Kunden betreut. Aber ich habe ihn dann gefragt, ob er nicht zufällig Lust hat, mein Manager zu sein und dafür seinen Job aufzugeben.
Jawohl, why not?
Und er war so, seinen Job bräuchte er nicht aufgeben, weil er hat eh gekündigt. Aber er wollte noch nicht damit öffentlich gehen. Er hätte gekündigt und sei jetzt eh auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Und das war vor, ich kann es kaum glauben, es war vor gerade mal über 2 Jahren, dass wir uns da zusammengesetzt haben. Und er war so, okay, dann mache ich das jetzt. Und nee, warte mal, stopp. Ich lüge es, oder? 3 Jahre? 2 Jahre? Nein, es müsste, ich weiß es nicht mehr genau.
Eine gute Zeit.
Auf jeden Fall ist jetzt noch nicht mal so lange her. Und er meinte dann, okay, pass, nee, 3 Jahre müssen sein. Und er meinte so, okay, pass auf, wir versuchen es mal. Long story short, heute betreut er 3 weitere Talents. 4 weitere Talents? Warte mal, Willi betreut dann noch Frankie Miles, Anotida und Hannah, Namaste Hannah, also 4 weitere Talents, arbeitet, hat mehrere Mitarbeiter, ein Büro und hat einfach mal eben eine mega gut laufende Agentur auf die Beine gestellt, die sich sowohl Influencer-Kampagnen als auch ja Influencer-Management widmet und es läuft mega, mega gut und wir haben wirklich beides geschafft. Also einerseits so diese emotionale, vertraute, freundschaftliche Ebene, als auch wirklich diese professionelle Ebene und das war auf jeden Fall ein Schritt, den er gewagt hat mit mir zusammen, den er hoffentlich natürlich nicht bereut. Und Tabea, von der ich eingangs erzählt habe, die fängt jetzt auch dort an.
Ah, cool. Ey, das ist doch. Das heißt, du hast ja ein ganzes Ökosystem geschaffen, quasi. So ein kleines Ökosystem.
Ja, ich hab auf jeden Fall hier und da wahrscheinlich nice. Die richtigen Verbindungen geschaffen. Hoffe ich.
Ja, aber das ist doch
aber
auch perfekt. Das ist
hat Win-win. Er auch alles selbst sich auch zuzuschreiben. Also ich würde nur sagen, dass ich hier und da ihm vielleicht einen Schubs gegeben habe. Ja, in
du hast
die
ihn inspiriert,
Richtung.
Um so ein Passwort zu nutzen.
Genau, ihn inspiriert und er ist natürlich den Weg gegangen und ohne mich gegangen, also ohne, dass ich ihm da jetzt geholfen hätte, gegangen. Ach, und ich bin total stolz drauf und es ist auf jeden Fall super, super schön. Ich weiß aber auch natürlich von vielen, vielen Influencern, die sehr unzufrieden sind mit ihren Managements und die ja auch händeringend nach Leuten suchen, die sie da in dem Bereich unterstützen, weil es ist halt tatsächlich so, dass viele Managements, und da will ich auch jetzt niemandem Böses unterstellen, aber die setzen sich dann einfach auf den Influencer drauf, kassieren die Kooperation, kassieren das Geld und gut ist und zeigen relativ wenig Eigeninitiative. Und das kannst du natürlich auch nicht, wenn du irgendwie zu dritt bist, aber irgendwie 20 Influencer betreust. Also wir sind halt eine ganze Agentur mit irgendwie, ja, auf jeden Fall, wir stellen halt immer wieder, also was heißt wir, also er stellt immer wieder Leute ein. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele wir sind, so, ich würde schätzen, so zwischen 5 und 10.
Das war schon ordentlich,
halt,
ey.
Ja, absolut. Aber das halt für gerade mal 5 Influencer.
Ja, das ist aber auch krass. Also auch gerade das
Vermarktungsding. Es ist halt einfach ein krasser Job und das darf man nicht unterschätzen. Und du kannst eben nicht, also du kannst als einzelne Person, würde ich sagen, nicht mehr als zwei Leute managen. Mehr geht nicht. Es geht einfach nicht. Das, oder zumindest, es geht schon, aber nicht so, dass dann der Influencer damit happy bleiben da Leute ist.
Ja, auf jeden Fall. Zu viele Hochzeiten und so. Das ist auch noch gerade so, wenn man irgendwie das vermarkten, ne, und Kooperationen, hast du so viel zu tun mit Leuten und die ganzen Verkaufsgespräche. Das ist schon, also ist ja nichts anderes als Verkauf. Also man wird ja verkauft ein Stück weit. Das ist ja schon so. Aber ja,
und das
cool,
ist ja auch schön, dass wir auch Influencer, dass wir auch eine total enge Bindung auch zueinander haben und uns gut verstehen und uns auch gegenseitig helfen. Und ich weiß dann immer, ich kann auf alle vier auch zählen. Also wenn ich dann irgendwie, oder wenn man irgendwie gemeinsam eine Kooperation oder sowas umsetzt, finde ich das auch jedes Mal total schön, weil wir sind wirklich wie so eine kleine Familie, ne? Und das ist halt unbezahlbar.
Das ist so viel wert, ey. Das ist so viel
absolut.
Wert.
Absolut.
Ich habe das ja auch, also wir als Value, wir vermarkten ja auch, also wir sind jetzt keine Künstlermanager oder so, aber gerade in der Vermarktung. Und was sich bei uns auch rauskristallisiert, so sind, dass wir oder auch von mir persönlich natürlich getrieben, mir halt auch super wichtig ist, das, was du auch gesagt hast, dieser persönliche Kontakt und dass man sich auch irgendwie mag, weil erfahrungsgemäß ist es auch so, wenn man mit Leuten arbeitet oder Leute vermarktet, die man nicht, also emotional da keine Bindung hat, ist das einfach unglaublich anstrengend und das ist ein Scheitern und ein Streit mit Ansage. Und das finde ich wahnsinnig anstrengend. Und wir haben auch eigentlich nur Leute, die wir auch menschlich mögen. Also mit denen man auch mal einen Podcast aufnehmen kann, so wie wir jetzt.
Ja, genau.
Ja, absolut. Und das muss ja auch so sein. Und mit Sicherheit geht da, also ich glaube, als Agentur kann man mit Sicherheit auch deutlich höher skalieren, soweit man in diesem Face-to-Face-Business über Skalieren sprechen kann. Aber natürlich kann man irgendwie das Ganze anonymer gestalten und irgendwie Leute einfach onboarden, die man kacke findet. Aber das ist einfach so anstrengend. Und ich finde das auch wahnsinnig schlimm, mit Leuten zu arbeiten, die ich menschlich einfach scheiße finde, muss man auch mal sagen. Das ist echt ein hartes Ding, ey.
Ist halt ein People-Business.
Ja, voll. Und dann, man muss aber auch dazu sagen, dieses Business ist auch man trifft halt auch mal ab und an Leute, wo man, ich sag mal, ein halbes Jahr später denkt, hätte ich die Person mal nicht getroffen, weil die einfach doof ist. Also um es mal so auszudrücken. Ja. Es gibt ja, also das ist auch so ein Learning irgendwie, dass es immer einem echt relativ häufig oder nein, nicht häufig, aber schon so Leute über den Weg laufen, wo man im Nachhinein denkt, come on, why? So, es ist leider sehr, sehr.
Ja, aber wenn du quasi als Mensch sozusagen oder als Influencer oder auch als Agentur, wenn du quasi das Produkt bist, das du verkaufst, dann versteht es sich, glaube ich, von selbst, dass man das Produkt, was man dann kauft, also auch mögen sollte. Also ohne jetzt Menschen als Produkt zu degradieren,
aber es ist ja
wenn
so,
man so diesen Vergleich ziehen möchte einfach zu einem Produkt.
Du musst dahinter stehen, hinter dem Produkt. Und das, natürlich sind Menschen kein Produkt, aber für wenn man irgendwie vermarktet und so, denn dann sage ich ja relativ selten, das sind die, hier sehen Sie die Charaktereigenschaften von Podcaster XYZ, sondern ist das schon so TKP, Reichweite etc. und dann Preis X. So, das ist ja schon relativ tough. Aber so ist es halt. Ne, aber ich finde es auch menschlich. Das muss halt einfach im Idealfall passt das und dann ist es auch hervorragend. So, jetzt sind wir auch schon. Ich habe ja am Anfang gesagt, eine halbe bis dreiviertel Stunde. Ein bisschen drüber macht aber gar nichts. Ich habe und ich bin jetzt echt gespannt. Es gab auch schon in der ersten Staffel, es wird es auch jetzt geben. Es gibt eine Was darf sein Playlist und diese Playlist ist gespickt mit den Songwünschen der Leute, mit denen ich spreche. Und du darfst dir ein, zwei oder drei Titel aussuchen, die auf diese High-Exclusive Spotify-Playlist kommen.
Okay. Oh, wow. Was für ein Druck jetzt auf einmal.
Ich sagte das. Das ist, da ist jetzt Leistungsdruck gefragt.
Also, ich fange an mit einem Song, den ich einfach immer wieder hören kann. Frag mich nicht warum, es ist einfach so, ich liebe den. Und zwar Placebo mit Metz.
Ja. Placebo mit Metz, alles klar.
ist ein bisschen älter auch.
Ja, ich bin gespannt. Ich höre es mir gleich im Anschluss an.
Okay, sehr gut. Dann vielleicht auch mal was Klassisches.
Ja.
Und zwar, wie wär's mit, ich werf jetzt richtig deine Playlist durcheinander, ne?
Mach den, ach du, da ist alles, ey, come on, da ist, okay. Da ist alles drauf, von Jay-Z bis Tokotronic, mach, das ist ja ein Spiegel okay. Der Gästinnen.
Okay, dann was? Ludovico Einaudi.
Ja.
Mit Die Veniere, oder, ja, ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen.
Finde ich schon, ansonsten google ich. Finde ich schon.
Und ein Song, den ich jetzt aktuell rauf und runter höre, ist Machine Gun Kelly.
Ja.
Und zwar Daywalker.
Oh, ich bin gespannt. Das hört sich auf jeden Fall nach einem interessanten Mix an. Aber auch mal, ich sag mal so, so ein bisschen Wumms tut der Playlist auch ganz gut, denn da ist relativ viel so 80er Jahre Pop drauf, mag eventuell auch am Alter der Leute liegen.
Okay.
Zum Beispiel.
Ja, nee, das reiß ich raus.
Ja, nee, also das auf jeden Fall. Ich find's bei der Mucke so echt ganz spannend, weil das oft sitzen so Leute vor dir, auch ich sag mal gerade so im männlichen Bereich, und dann auf einmal so Aussagen wie, ja, ich höre Helene Fischer ganz gerne. Und man guckt den Minister so an und denkt, okay, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder aber auch ein Gast, finde ich total geil. Und zwar Ex-Wahlkampfberater von Barack Obama, ein Deutscher, der jetzt hier auch Parteien berät und so.
Ja, ich kenne ihn sogar. Ich kenne ihn auch persönlich. Der ist mega cool. Ja, so intelligent.
Mega smart, also absolut smart. Und da hätte ich irgendwie am Anfang gedacht, so, irgend sowas sehr Cleanes. Und dann haut der Julius Vandela, rotzt einfach mal Jay-Z auf die Playlist. Und ich denke, und aus dem ganzen Gespräch war mir, ich hätte alles geschätzt, weil es ist super spannend und das Lied ist auch noch sehr geil, weil ich auch eher so ein Hip-Hop-Fan bin. Und es ist so interessant, was da für Liederwünsche kommen. Und der Julius ist auch echt ein, also richtig interessantes Gespräch und so. Und ich meine natürlich, als Wahlkampfberater von Obama oder als Wahlkampfmitarbeiter, als Deutscher auch noch, ist schon, und auch hauptamtlich nachher im zweiten Term, das ist schon ein Brett. Das musst du erstmal schaffen. Das war schon echt, echt cool. Aber wie gesagt, das ist halt mit der Playlist interessant. Und ich höre mir die Songs, die du genannt hast, gleich mal an. Ich bin auch neugierig.
Ja, mach das auf jeden Fall. aber warte mal, wenn du so Hip-Hop magst, was sagst du zu dem Lied von Danger Dan?
Geil. Mega gut. Finde ich super gut. Ich habe das zuerst gehört und dachte am Anfang, boah, Alter, Piano, what's up? Aber dann, du meinst das Neue, ne?
Ja,
das,
genau, diese Künstlerfreiheit.
So, finde ich, genau, das ist... Genau.
Kunstfreiheit, ja, meine ich.
Ja, wir meinen das Gleiche. Finde ich mega. Also das ist genau meine Art auch von Sprachwitz und so. Ich finde es halt... einige sagen bestimmt, das ist ein bisschen derbe. Ich finde es aber... Besser kann man es eigentlich nicht sagen und das ist ein sehr guter Weg in meinen Augen, mit diesen, nennen wir sie mal Spacken, umzugehen. Das finde ich absolut gut. Wie findest du das Lied?
Ich war absolut begeistert, als ich es gehört habe. Ich war richtig on fire. Ich muss nämlich dazu sagen,
ja,
ich bin kein großer
krass,
Hip-Hop.
Oder?
Voll.
Ich finde den Wortwitz oder dann nicht die Sprache.
Allzu großer Hip-Hop-Fan, einfach ja. Weil Hip-Hop in meinen Augen super oft einfach ja so frauenfeindlich, also misogyn
auf
ist.
Auf jeden Fall, diese ganzen Jo-Digger und so, das ist ganz schlimm.
Generell einfach, ich bin kein Fan von diskriminierender Sprache, die ja im Hip-Hop leider sehr häufig vorkommt.
Ja,
und deswegen,
aber zum Beispiel, das gibt ja auch so Sammy Deluxe und ich sag mal, so Freundeskreis, gut, ist kein direkter Hip-Hop,
ja,
so.
Ist aber auch, das
Max
ist aber auch dann mehr. Ja, nee.
Also, ich meine jetzt nicht irgendwie so.
Nicht.
Ich meine jetzt nicht irgendwie die da die Jungs, die irgendwie sagen, hier, die, also die wirklich frauenverachtliche Sprache, frauenverachtende Sprache nutzen, die auf keinen Fall, aber schon eher so den guten Hamburger Hip-Hop irgendwie, so 5-Sterne-Deluxe früher, das ist so, aber Danger Dan, ich hab's auch gehört und nach dem ersten Mal hören, ich hab's auf Repeat One gestellt und echt immer wieder bestimmt eine halbe Stunde lang gehört, weil ich fand's einfach so smart gemacht und ja.
Dann lass uns den doch auch mit draufpacken.
Yes, auf jeden Fall. Danger Dan belongs to the playlist. Ja, ich bin, das Lustige ist, ich habe auch so einen krassen Musikgeschmack, der so auseinandergeht. Ich bin, da mache ich auch kein Geheimnis draus, ich bin ein riesen Revolver-Held-Fan. Und das ist, finde ich auch, also ich liebe die Lieder und ich bin immer noch tief traurig, dass Johannes Strate, Johannes, wenn du das hörst, die zweite Staffel hat angefangen. Kommen zu Gast. Johannes Strate, ich habe zweimal nachgefragt, hat jedes Mal abgelehnt. Vielleicht kommt er ja dieses Mal zu mir.
Ich drück dir die Daumen.
Ja, wirklich, dankeschön. Irgendwann kommt er nochmal in den Podcast. Aber cool, dann vielen lieben Dank für deine Zeit. Also auch nochmal was gelernt, auch gerade das Thema Emo. Echt, das ist voll an mir vorbeigerauscht.
In der Research. Sehr, sehr gerne.
Und dann wünsche ich noch einen schönen, erfolgreichen Resttag und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
So. Du willst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast? Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt@verbaloo.de mit dem Betreff Was darf's sein?